herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Fred. Hallo.
Hallo Basti.
Und der liebe Udo, hallo.
Moin moin.
Und wir sind heute Feuer und Flamme.
Ja.
Ja, der hat es sich bereits angekündigt.
Wenn die Leute wüssten, was wir hier im Vorgespräch schon alles zum Thema Feuer hatten. Heieieiei. Das werden wir den Menschen jetzt ersparen.
Beliebigen Song eurer Wahl hier einfügen. Ja, herzlich willkommen ihr beiden und schön, dass wir wieder zu dritt da sind. Es ist schon ein bisschen her und ja, auch an euch da draußen, die ihr eingeschaltet habt, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, wir haben heute einen wunderschönen Film gebracht, finde ich zumindest. Ich habe mir auch ausgesucht. ich habe heute mitgebracht Porträt einer jungen Frau in Flammen aus dem Jahr 2019 und freue mich sehr auf das Gespräch heute und fange gleich mal mit einer Allgemeinfrage an. Hat denn jemand von euch beiden den Film eigentlich im Kino gesehen?
Oh shit, wir besprechen heute nicht Fegefeuer der Eitelkeiten. Okay, Scherz beiseite.
Aber den hast du gesehen, die 1950er Version.
Strich drunter. Im Kino gesehen habe ich diesen Film hier nicht. Nein, aber den Trailer habe ich im Kino gesehen. Und ich kann mich gut erinnern, ich war mit einem Kumpel in irgendeinem anderen Film, an den ich mich jetzt gerade nicht so gut erinnern kann, aber auf jeden Fall sahen wir diesen Trailer und ich war direkt Feuer und Flamme, direkt sehr begeistert und hatte Bock auf diesen Film. Und mein Kompagnon auf dem Kinositz neben mir war das genaue Gegenteil und meinte nur irgendwas von, boah, was ist das denn für ein langweiliges Ding, das kann doch schon nix sein. Erinnere ich mich noch ganz gut dran, weil mich hat der Trailer irgendwie damals schon sehr gepackt, irgendwie beeindruckt, irgendwie hat der irgendwas in mir zum Klingen gebracht.
Tatsächlich bin ich durch dich, Basti, glaube ich, da mehr aufmerksam geworden. Es kann sein, dass ich schon vorher auch was von dem gehört habe, aber du kamst aus dem Kino, hast vorgeschwärmt von dem Film und ich dachte, ja, dann werde ich den mal gucken müssen und hatte mal einmal eine größere Gruppe, die nicht so offen dafür war, einen Versuch gestartet und relativ schnell abgebrochen und ja, dann habe ich ihn vor 2 Tagen zum ersten Mal tatsächlich gesehen.
Boah, ich glaube auch, also als Film für eine Gruppe ist der auch wahrscheinlich echt nichts. Also außer für eine sehr, sehr besondere Gruppe, die auch eingestimmt ist auf das Tempo dieses Films. Ne? Aber ansonsten ist das ja, kann ich mir vorstellen.
Also, ja, ist, was das angeht, ist es ein herausfordernder Film, würde ich sagen. Da muss man sich sehr einlassen können, auf jeden Fall.
Bastias, okay, darüber können wir dann im Gespräch noch drauf eingehen. Ja. Genau, was würdest du sagen?
Hast du den im Kino gesehen, Basti?
Ja, ich habe den im Kino gesehen. Ich kann mich nur erinnern, das war so dieser Corona-Sommer. Also Corona war gerade so in der Sommerpause. Und da hatten einige Kinos ja schon ein bisschen Programm. Und wir waren wirklich in einem ganz, ganz kleinen Hinterhof-Kino hier auf der Eisenbahnstraße, von dessen Existenz ich gar nicht wusste. Hintergrund ist, wir wollten den Film unbedingt in OMU sehen und dieses kleine Programmkino hatte den da halt da. Es war furchtbar warm, es war einer der heißesten Sommer in diesem, in diesem Sommer. Gerade dieser Tag, schlimm und da drinnen gab es keine Kühlung und wir waren glaube ich nur zu viert in diesem kleinen Kino, auch mit so ganz einfachen Holzstühlen da drinnen und und das war trotzdem eine sehr, 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 sehr tolle Kinoerfahrung. Die hat mich mit beseelten Gefühl da rausgelassen, da was ganz Besonderes gesehen zu haben und bin wirklich raus aus dem Kino und habe mir diesen Film gleich schon mal vorbestellt als Blu-ray. Da kann ich mich noch dran entsinnen. Genau, und da wusste ich auch schon, über den möchte ich gerne mal hier im Podcast sprechen. Und ja, jetzt haben wir genügend Gras zu bewachsen lassen und ich denke, jetzt kann man eigentlich mal drüber sprechen.
Ich weiß auch noch, dass mich damals auch das Kinoplakat schon sehr angesprochen hat. Ich sehe es ja auch gerade vor mir und ich muss auch sagen, nach wie vor, ich finde die Gestaltung sehr schön. Denn oft hat man ja so ähnliche Gestaltungslinien von Kinoplakaten, ne? Dinge, die man immer wieder sieht, die immer ähnlich aufgebaut sind und so. Und ich muss sagen, das hier sticht für mich ganz positiv heraus. Jetzt nicht, dass es irgendwie was zeigt, was noch nie da gewesen ist, das meine ich nicht. Aber irgendwie vom Motiv her bringt schon mal so eine gewisse Spannung drin. Man fragt sich direkt, was ist da los? Was passiert da gerade? Ich mag auch den Schriftzug tatsächlich sehr gerne. Da beziehe ich mich jetzt gerade auf die deutsche Fassung. Ich glaube, die französische sieht etwas anders aus. Also irgendwie finde ich das einfach ein Plakat, was als Blickfang und vor allem um Neugier zu schüren, ganz hervorragend irgendwie geeignet ist. Und bei mir hat es geklappt. Also meine Neugier hat es damals total erwischt, gerade in Kombination dann mit diesem Trailer zusammen. Ja.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal in den Film einsteigen und geben wir mal die üblichen Verdächtigen durch und sprechen einfach mal ganz kurz über ja, die Menschen vor und hinter der Kamera. Genau, wie bereits gesagt, der Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Produktionsland ist Frankreich in französischer Sprache. Ist 2019 erschienen. Die Dreharbeiten, die fingen im Oktober 2018 an. Es wurde zum Großteil in der Bretagne gedreht. Da werden wir wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Ich glaube, Fred, du warst mal in der Bretagne im Urlaub, kann das sein?
Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in der Bretagne. Und es ist, ich war auf der anderen Seite der Bretagne, aber es sieht schon so ähnlich aus und es ist einfach eine wunderschöne, raue Küste da. Das ist sehr lohnenswert.
Definitiv. Der Film hat eine Länge von 122 Minuten, hatte trotz seiner Thematiken, also es geht ja unter anderem ja auch um Abtreibung, wir haben viel Nacktheit und natürlich geht es auch um Selbstmord, aber dadurch, dass die so sanft transportiert werden und teilweise auch nur angedeutet werden, eine Altersfreigabe ab 12 Jahren. Regie und Drehbuch ist von Celine Sciamma. Und ich weiß nicht, habt ihr denn schon von ihr was gesehen? Also ich schiebe es schon mal vorweg. Ich habe von ihr Petite Maman, also als wir Kinder waren, habe ich gesehen. Und gerade Mädchenbande Tomboy und Water Lilies, also den habe ich alle beide noch nicht gesehen.
Ich kenne nichts von ihr. Also die ist mir jetzt auch jetzt seit Montag quasi zum ersten Mal über den Weg gelaufen, die Regisseurin.
Ja, das geht mir genauso. Also ich kenne auch von ihrem Werk, glaube ich, genau gar nichts.
Mhm. Sehr empfehlenswert. Also Petite Maman ist auch sehr kurzweilig, 70 Minuten. War eine Zeit lang auch bei Mubi drin, ist vielleicht sogar noch bei Mubi drin. Mal schauen. Hin und wieder gibt es auch eine Werkschau, ist ja auch eine beliebte Regisseurin. Und gerade für einen Arthouse-Film ist die ja wie so ein Magnet. Und da klickt man gerne drauf. Genau, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass man einen Film von ihr auch dort findet. Genau, dann produziert ist das Ganze von Veronique Cayla und Benedikt Couvreur. Und ja, da merkt man schon, hier geht es nicht nur vor der Kamera um Frauen, sondern auch hinter der Kamera geht es um Frauen. Denn Sciamma war es hier ganz wichtig, dass zum Großteil Frauen hier in Schlüsselpositionen besetzt werden, was ja dann auch geklappt hat. Die Musik ist heute auch ein sehr spannendes Thema, das würde ich ein bisschen hinten anstellen. Die Musik, die hier zum Teil verwendet worden ist, ist ja einmal Vivaldi, der hier nachgespielt wird. Und dann gibt es noch ein extra Stück, was hier angefertigt worden ist, das ist von Jean-Baptiste Delobier. Genau, an der Kamera haben wir Claire Matoun. Ich würde nachher gerne nochmal ein bisschen ausführlicher nochmal drüber reden, über die Kameraarbeit und gerade was Claire Matoun noch gemacht hat. Und dann haben wir noch Schnitt Julien Lacheray. Genau. Kommen wir zur Besetzung. Ich würde es kurz und knackig halten. Ich habe schon im Vorgespräch rausgehört, dass ihr jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit den Schauspielerinnen hier habt. Deswegen geben wir sie mal kurz durch.
Ja.
Jo. Zum einen haben wir als Marianne die Noémie Merlant. Ich hatte sie jetzt tatsächlich gesehen in Tar. Dort spielte sie auch eine Nebenrolle. Und da hört es tatsächlich auch bei mir schon auf. Viele Filme, wo sie mitspielt, habe ich schon gehört. Und ich glaube, sie ist auch irgendwie im Gespräch, die neue Emmanuelle zu sein. Oder hat sie schon gespielt? Ich glaube, es ist ein Gespräch, es soll ein neuer Emmanuelle-Film gedreht werden und da ist sie vorgeschlagen für die Hauptrolle. Bin ich sehr gespannt, auf jeden Fall starke Schauspielerin. Mhm, ja. Dann haben wir Adèle Haenel, die spielt die Eloise. Von ihr kenne ich tatsächlich auch nichts. Und dann haben wir Luana Bajrami. Bajrami, die kommt ja aus dem Kosovo, deswegen bin ich mir nicht sicher wegen der Aussprache vom Nachnamen. Die spielt Sophie und dann haben wir Valeria Golino, die Gräfin spielt und Ich kenne sie, ich habe sie sofort erkannt. Ich habe Ramada erkannt aus Hot Shots. Da war sie noch ganz jung. Genau, die habe ich wieder erkannt. Die hatte aber auch in Rain Man hatte sie mitgespielt und Verliebt in die Gefahr hatte sie auch mitgespielt. Das ist ein Film von John Frankenheimer, den ich eigentlich die ganze Zeit schon mit dem lieben Dominik, der hier schon zu Gast war, besprechen wollte. Dominik, wenn du das hörst, wir haben hier noch was offen. Genau, wir sind's durch mit der Besetzung und mit dem Stab. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen?
Nö, nee.
Was möchte ich noch fix nachreichen, und zwar den Jérôme Bigeur. Der ist der Kolorist des Films und darüber müssen wir heute auf jeden Fall nochmal etwas ausführlicher sprechen. Genau, dann Udo, dann würde ich dich bitten, doch einmal die Zusammenfassung zu verlesen.
Nun gut, kommen wir zum Inhalt. Habe ich mir entliehen von filmstarts.de, denn ansonsten findet man viele Inhaltsangaben, die weitestgehend aus nur einem Satz bestehen, und ich dachte, ich mache es ein bisschen umfassender, und die kam mir ganz gut vor. Also, auf einer abgelegenen Insel in der Bretagne wird Ende des 18. Jahrhunderts die Pariser Malerin Marianne von einer verwitweten Gräfin beauftragt, das Hochzeitsporträt ihrer Tochter zu zeichnen. Das klingt einfacher, als es ist, denn die künftige Braut und ehemalige Klosterschülerin Heloise rebelliert gegen ihre Mutter und will aus Protest gegen die arrangierte Ehe nicht Modell stehen. Doch das Porträt ist für die Familie sehr wichtig, denn nur so kann die Eheschließung mit einem ihr unbekannten Mann aus Mailand offiziell bekannt gemacht werden. So bleibt Marianne nichts anderes übrig, als Heloise während ihrer Spaziergänge an der Meeresküste genau zu beobachten und sie später aus dem Gedächtnis heraus zu zeichnen. Je länger die beiden Frauen Zeit miteinander verbringen, je tiefer die beiden sich dabei in die Augen sehen, desto näher kommen sie sich.
Ja. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
Das dachte ich mir nämlich auch. Ich finde, das bringt das ziemlich gut auf den Punkt, was man hier zu sehen bekommt.
Mhm. Ja, und das ist nicht nur so wie die meisten Inhaltsvergaben, die wir hier immer haben, so teaserig, sondern gibt ja eigentlich, wenn man so will, schon gut die Hälfte des Films eigentlich wieder.
Ja, genau.
Sehr schön. Ich denke, es ist klar, wo wir den Film so ein bisschen einordnen können. Das ist so ein historisches Drama, angesiedelt was ist denn das? Ist das Mitte oder Ausgehen des 18. Jahrhunderts? Schwer zu sagen.
Gute Frage.
Also, was ist?
Ja, ich wollte gerade was, ich dachte schon, es müsste Ausgehen des 18. Jahrhunderts sein, weil die Regisseurin sich auch viel mit den Künstlerinnen der während der Französischen Revolution beschäftigt hat. Und ich denke, dass das auch ungefähr das sein soll, so 1780
ist
bis
korrekt.
1800 rum.
Ja. So. 1770 sehe ich gerade.
Mhm. Ja,
Frankreich im Jahr 1770. Mhm. Okay, sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie viele Historienfilme ihr in eurem Leben schon gesehen habt. Was sind denn so bei euch so die markantesten Historienfilme, die ihr gesehen habt, die so gerade so in die Zeit so reinpassen könnten?
Duell von Ridley Scott.
The Duelist.
Zähl noch Mantel- und Degenfilme.
Ja. Die sind ja noch eher, die sind noch mal 100 Jahre eher angesiedelt.
Stimmt. Da könnte ich jetzt aber eher mit punkten, mit so drei Musketiergeschichten und so weiter und so fort. Ja,
das stimmt. Ich überlege auch Barry Lyndon, weiß ich nicht, aber ich weiß gar nicht, habe ich ihn jemals zu Ende gesehen? Der spielt auch ungefähr in der Zeit von Kubrick. Alles so vage, es kann nur falsch werden, was ich sage. Ich habe bestimmt einige aus der Zeit gesehen. Amadeus.
Ja, genau, das hätte ich jetzt zum Beispiel auch gesagt. Genau, und wenn man so diese historischen Filme denkt, man denkt mal sowas wie Jean Eyre zum Beispiel, oder gerade britische Historienfilme, da gibt es ja auch ganz viele, was vom Tage übrig blieb und sowas halt alles. Und das Ganze habe ich immer das Gefühl, das ist ein Film von und für Ausstatter und für KostümbildnerInnen. Und das fühlt sich immer alles sehr, sehr, sehr pompös an und opulent, genau. Und ich habe das Gefühl, dass dieser historische Film hier das Gegenteil davon ist.
Mhm. Ja.
Und wie vieles in diesem Film eigentlich komplett einfach auf ein Wesentliches reduziert worden ist, um auf das Eigentliche, zu kommen, was Kern des Themas ist, zumindest laut der Drehbuchschreiberin, Regisseurin Skerma. die hier eine Liebesgeschichte erzählen will, beziehungsweise eine beginnende Liebesgeschichte, wie sich das entwickelt. Und ich finde das ganz spannend, dass ich auch egal in welcher zeitgenössischen Kritik das gelesen habe, auch jetzt in Kurzreviews irgendwo, dass keiner wirklich was zu dieser ganzen Ausstattung sagt oder zu diesen Locations, sondern dass tatsächlich hier alle Leute das irgendwie ähnlich oder gleich wahrnehmen, dass das zentrale Element die Geschichte ist. Und da wollte ich euch fragen, wie ist da eure Beobachtung jetzt gewesen, als ihr den Film gesehen habt?
Mein Eindruck war direkt von Anfang an, das Ding fühlt sich irgendwie zeitlos an und nicht so mottenkistenbehaftet. Ich hatte eher eine Mottenkiste erwartet, weil also wenn ich Historiensachen gucke, ich persönlich gucke ja gerne Schund, ne? Also so eher wirklich Mantel und Degen Quatsch und irgendwelche Piratendinger und so, und also wie du es vorhin beschrieben hast, das kommt alles aus der Mottenkiste, das ist alles völlig überaus gestattet und hoch und runter getüdelt und mit Pomp und Luxus irgendwie zugeschmissen, und das ist ja einfach gar nicht der Fall, und das fand ich total angenehm, weil als ich das geguckt habe. Ich habe die Zeit dann zwar bemerkt, in der das spielt, also konnte das in etwa einordnen, aber es war auch einfach irgendwie egal. Also im Sinne nicht von irgendwie langweilig egal oder sowas, sondern egal im Sinne von, ich konnte mich wirklich voll fokussieren auf die Charaktere, konnte mich voll fokussieren auf die Geschichte, und der ganze Rest hat mich null abgelenkt, auch nichts gestört oder irgendwie zu sehr was an den Seiten aufgetaucht ist, was mich zu sehr in sich hineingesogen hätte. Nee, also vollkommen reduziert auf den Punkt und schon beinahe wirklich zeitlos ausgestattet. Und das hat mir persönlich jetzt hier sehr gut gefallen.
Ich schließe mich da auch vollkommen an. Also der Film ist, das passt in das Schema des Films, der alles sehr minimalistisch behandelt. Und genau dadurch, dass es so wenig Zeitmarker gibt im Bild, könnte der einfach überall spielen. Also es ist einfach eine wunderschöne Küste und die Räume sind leer, da gibt es keine Bilder an Wänden, es sind einfach, da ist nur das Nötigste überall drin. Die haben, glaube ich, auch immer die gleichen Kleider an oder fast immer die gleichen Sachen. Es sind fast immer die gleichen Räume und es ist, ja. Selbst die Kleider sind, also das, was man sieht, ist extrem schnörkellos. Da wird auf alles an Zierten und Stickereien und so weiter verzichtet. Ja, das, es passt. Also es fühlt sich in diesem Film sehr stimmig an und ist, soweit ich weiß, ja auch beabsichtigt, das zu reduzieren. Und das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Es tut den Bildern sehr gut, dass die so klar sind, und genau, das erlauben sich auf das Wesentliche, auf das Spiel quasi der Schauspielerin und die Story zu fokussieren.
Ich hatte mal eine sehr witzige Begebenheit mit meiner Partnerin. Wir waren auf irgendeiner Burgruine und ich wollte diese Burgruine fotografieren, und sie war noch ein bisschen im Bildrand, im Bildausschnitt war sie noch dran, und ich sag zu ihr im Spaß, weil wir kennen uns ja auch, und sag zu ihr, hey, geh mal beiseite, räum mal das Bild auf. Und das hat aber ein zufällig vorbeikommendes Spaziergängerpärchen mitbekommen, und sie hat sich sehr empört über meinen Ausspruch, weil sie natürlich nicht wissen konnte, dass das überhaupt nicht ernst gemeint war. Der Inhalt trotzdem schon, bitte geh mal kurz beiseite, ich möchte jetzt diese Burgruine fotografieren. Und dieses Bild aufräumen, worauf ich hinaus will, das ist etwas, das wirst auch du ja sicherlich kennen vom Fotografieren von deinen Bildern, die du halt machst. Man schaut durch den Sucher und man versucht, das Bild zu ordnen, zu sortieren. Und dann merkt man irgendwann, hier gibt es Dinge, die stören mich jetzt. Manchmal kann man sie nicht klar benennen, aber dann sorgt man dafür, dass sie aus dem Bild rauskommen. Das heißt also, man baut das Set so sehr auf, bis es für einen stimmig wirkt. Auch das ist meistens so ein intuitiver Prozess. Und ich habe das Gefühl, dass der Film hier das sozusagen wirklich to the max treibt. Also wirklich ab den absoluten möglichen Punkt, das alles so runter zu reduzieren, dass da eigentlich gar nichts mehr drin ist. Also fast gar nichts mehr drin ist. Und das fand ich halt sehr spannend, weil ich dadurch noch mehr reingesogen werde. Es sind am Ende dann die Farben und gerade auch in den Kleidern und so eine, es klingt immer formal, klingt es immer sehr einfach, Farbenlehre, wir können es noch in Sinn, aber ein Farbkontrast, das ist was sehr Mächtiges. Wenn du ein Grün, sattes Grün gegen sattes Rot gegenüberstellst, das funktioniert halt einfach immer. Und dieser Film treibt auch das auf die Spitze und sagt eigentlich schon, schon auch mit der ersten Einstellung, wo die in der Kunstschule dort sind, hier geht's um Kunst. Und das vermittelt der Film auf ganzer Ebene. Und das finde ich richtig toll. Und um den Bogen halt auch zu schließen zu diesen Kostümfilm eben halt. Bei Kostümfilm habe ich das Gefühl, ich werde beworfen, so nach dem Motto, hier ist eine Referenz an das und hier ist das. Überfrachtet alles und hier ist es komplett zurückgenommen und führt eigentlich viel, viel, viel eher zum eigentlichen Kern, was der Film eigentlich will.
Und zudem ist mir auch aufgefallen, finde ich, dass die Charaktere irgendwie unglaublich modern auf mich gewirkt haben. Ich kann das gar nicht so richtig greifen, denn also die Sprache ist ja schon nicht unbedingt den heutigen Gewohnheiten entsprechend, aber irgendwie wirkten die Frauen in diesem Film für mich wie sehr moderne Frauen. Und das, obwohl die ganze Szenerie keine moderne Szenerie ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und ich glaube aber, dass die Szenerie doch eine moderne ist. Also dieser Film wirkt ja nicht wie so ein Historienschinken.
Ja.
Gerade weil er eben nicht so aussieht, wie wir es erwarten würden. Und auch wenn ich Schloss wirkt ja eher wie eine Ruine, die man auch mal hübsch gemacht hat und wirkt nicht so wie ein Schloss, wenn ich jetzt nach Potsdam oder sonst wo in ein Schloss oder in eine alte Burg gehe, wo alles zugestellt ist mit irgendwelchen Kunst-Handwerks-Ramsch. Das ist ja spartanisch eingerichtet. Wie gesagt, es ist ja alles andere so reduziert, dass das Bild halt so also wenig Anhaltspunkte gibt, in welcher Zeit das spielt. Und dann ist das Spiel von den beiden ist halt auch so, also steif trifft's. Na, irgendwie ist es schon steif. Vielleicht wisst ihr da jetzt, was ich meine. Also es wirkt natürlich, aber trotzdem sind die sehr beherrscht und zurückgenommen in ihren Bewegungen. Mhm. Und auch das wirkt irgendwie nicht nach dem affektierten Gehabe, was man zur Zeit der Französischen Revolution erwarten würde in einem Adelshaus.
Mhm. Ja.
Es wirkt irgendwie sehr depressiv, das Ganze, die ganze Stimmung in dem Film, als sehr, sehr leise und ja. Also dadurch das Moderne vielleicht, ist jetzt mal meine Vermutung dazu.
Jo. Jetzt muss ich kurz nachfragen, was ist denn mit modern gemeint?
Na, also die Frauen haben auf mich die Wirkung. Irgendwie als könnte ich da gerade auch einen Film sehen, wenn verschiedene Themen so nicht wären, der genauso gut an manchen Stellen jetzt spielen könnte. Also der genauso gut auch, also mit modern meine ich dann wirklich von heute. Also die Frauen wirken, ja, das ist einfach schwierig in Worte zu fassen. Die wirken auf mich an manchen Stellen noch einfach wie Frauen der heutigen Zeit. So.
Na, weil du die so also frei erlebst, du hast keine Männer die ganze Zeit, die sie einengen, also die erzählen zwar davon, aber die sind nicht in den typischen Rollenbildern, die man erwarten würde, die machen nicht die typischen Sachen, die man erwarten würde nach dem Rollenbild und es wirkt so, als wenn das auch einfach Freundinnen sein könnten, die Urlaub in der Bretagne machen, jetzt letzten Sommer, letzten Herbst.
Ich finde das ganz, ganz, ganz spannend. Die Regisseurin selber sagte, dass es für sie sehr schwer war, in dieser Zeit wirklich zu recherchieren, was so Künstlerinnen gemacht haben, also wirklich weibliche Maler. Und auf der Webseite, wo sie das Interview führt, steht das eben halt auch da. Also sie spricht auch von weiblichen Kunstkritikern. Ja, das heißt also, hier sind viele Sachen eigentlich gar nicht zulässig. Die Frau als solches in dieser damaligen Gesellschaft eine untergeordnete Rolle zugewiesen worden. Und deswegen ist auch wenig überliefert. Das heißt also, das, was wir hier sehen, ist schon so eine Art Imagination, Rückprojektion. Wie könnte es sich damals abgespielt haben? Denn die Themen von Frauen, das ist egal zu welcher Zeit, die bleiben ja aber die gleichen. Und wenn du denen jetzt einfach mal Raum gibst und einfach spinnst, wie hätte es denn sein können, wären die Gegebenheiten so, kommt halt das dabei raus. Das fühlt sich natürlich modern an, weil der Film ja kein Male Gaze hat, sprich also nicht aus einer männlichen Perspektive herausgedreht ist, der sich das sozusagen aus seiner männlichen Perspektive vorstellt, wie könnten Frauen damals gelebt haben. Und dadurch fühlt sich modern an, weil auch diese Art dieser Rückprojektion auf damalige Situationen, die eventuell stattgefunden haben könnten, so nicht gibt. Das finde ich aber, das macht den Reiz hier dieses Films aus. Also ich habe auf einigen Seiten auch gelesen, hier ist die Rede immer von einer Utopie. Ich finde es jetzt nicht so sehr utopisch, weil das Setting und so, das ist ja alles ja real. Die Liebesgeschichte, ich meine, das ist fiktional, ja. Aber ob es jetzt so sehr utopisch ist oder ob es ähnliche Situationen halt auch hätte geben können, das möchte ich mal stark anzweifeln.
Das Wort hatte ich aber auch im Kopf. Also nicht Utopie aus der heutigen Zeit gesehen, aber für halt damals ist es ja dann quasi, also wenn man sich dann zurückdenkt, ist es ja quasi utopisch für diesen Zeitbereich. Also dass das einfach alles,
die kommen ja beide aus dem Kloster und das Kloster ist schon ein Ort gewesen, ein Frauenkloster, um da, wenn man merkt, dass man ihr auf das gleiche Geschlecht steht, um dort eventuell Befriedigung zu finden. Und es gab, klar waren die Räume nicht so frei wie heute, aber es gab damals natürlich, auch wenn es weniger war, aber es gab da auch schon Möglichkeiten. Nur so heute ist es, ich finde, der Film ist halt, also aus heutiger Sicht nicht mehr utopisch, denn er wirkt so, wie eine Liebesgeschichte heute sein könnte unter Frauen.
Es ist ja nichts überliefert von solchen Geschichten oder wenig überliefert von solchen Geschichten. Und wenn, dann sind es Geschichten von Männern, die Geschichten von Frauen geschrieben haben. Ja. Deswegen ist es halt sehr schwer, das sozusagen jetzt rückblickend zu betrachten. Und das meine ich eben halt damit. Also es könnte halt sein, es ist möglich, es ist auch durchaus denkbar. Aber da zieht der Film für mich auch nochmal einen zusätzlichen Reiz halt raus.
Gerade beim Kloster musste ich kurz nachdenken, ob vielleicht Benedetta von Paul Verhoeven noch in die Zeit fällt, aber ich glaube, der spielt auch 100 Jahre vorher. Passt also auch nicht.
Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Oh, dann hol den mal nach. Der ist wirklich sehr faszinierend. Wie immer, Paul Verhoeven macht doch immer spannende Sachen.
Dadurch, dass wir es ja hier mit einem sehr kunstvollen Film zu tun haben, der ja auch Kunst als solches im Thema hat, sprich, es geht ja auch um die Malerin, und würde ich vielleicht heute mal das Pferd mal anders aufzäumen, sprich vielleicht einfach heute mal mit dem visuellen anfangen, weil es sich auch einfach anbietet. Mhm. Und ich hatte ja vor uns schon die Kamerafrau, die Claire Matun, die hatte ich ja schon erwähnt, die hat zusammen mit der Regisseurin, haben die sich ziemlich viele Ingmar Bergmann Filme angeschaut und wollten einfach der Sache mal auf den Grund gehen, wie er das mit der Intimität geschafft hat. Wir haben da jetzt auch schon das paar Mal angedeutet, diese Liebesbeziehung, die sich hier sehr authentisch anfühlt. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr authentisch. Und ich finde auch die Bilder, die sie ja gefunden haben, um das darzustellen, die finde ich halt wahnsinnig toll und passend, sehr zurückgenommen. Und ich finde vor allen Dingen auch gerade in Richtung Kameraarbeit, also die Lichtsetzung, das ist vielleicht nochmal ein Ereignisthema, aber die Kameraarbeit in sich selber möchte ich hier mal kurz hervorheben. Also wer sich das so vorstellt, dass heute hier alles mit Krähen und mit ganz vielen Dollys gemacht wird und am besten muss dann noch irgendwelche Drone-Shots halt rein, dann ist hier wirklich ganz viel auf dem Stativ gemacht worden. Und ich finde das ganz faszinierend, wie viel hier mit dem Stativ gearbeitet worden ist und wir einfache Tracking-Shots haben und dass wir Situationen, wo wahrscheinlich andere Leute mindestens 3-4 Mal reinschneiden würden, um diese Szene aufzulösen, hier wirklich auf einem Stativ gemacht worden sind. Einfach ein Bild wird zum Beispiel verpackt für einen Transport. Die Kamera steht auf dem Stativ und trackt die Hand, wie sie die Nägel einschlägt und dann gibt es erst den Umschnitt ganz zum Schluss, während sich dann der Typ das Bild dann um den Rücken schnallt und rausträgt. Das sind aber trotzdem nur 2 Einstellungen, um sozusagen dieses Bild halt zu machen. Und das finde ich wahnsinnig effektiv. Und dabei sieht es auch wirklich, wirklich, wirklich toll aus. Und da wollte ich mal dich befragen, liebe Odo, zum Thema Lichtsetzung. Wie hat dir denn die Lichtsetzung in diesem Film gefallen?
Sehr, sehr gut. Also ganz generell muss ich sagen, die Optik des Films hat mich wirklich umgehauen. Und das seit dem Trailer schon und jetzt auch final beim Gucken. Ich habe mich wirklich ein bisschen aufgeregt, dass ich den nicht im Kino gesehen habe damals, aus welchen Gründen auch immer. Tadellose Bilder hier. Was viel für mich auch, da muss ich kurz den Schwenk machen, auch an den Farben liegt, gerade bei den Außenshots. Das ist unglaublich, wie diese Farben wirken und wie die strahlen, wie pastellig und malerisch die aussehen. Und malerisch ist da auch ein dicker Punkt, denn das ist mir sowohl bei den Innenaufnahmen als auch bei den Außenaufnahmen aufgefallen, dass also viel wirklich beinahe aussieht wie gemalt. Also einige Aufnahmen von den Gesichtern, einige der der schönen mittigen Porträtshots sind ganz unglaublich. Also auch wieder die Hauttöne sind, wie weich das ganze Bild ist, wie schön das Ganze strahlt, wie schön die Lichtquellen auch aussehen. Und halt eben außen ist das Ganze einfach eine wirkliche Wucht, also hell, klar, transparent, unaufdringlich und trotzdem farbgewaltig. Also kann ich nur in den höchsten Tönen schwärmen, wie hier gearbeitet wurde. Und also bei der Lichtsetzung muss man sagen, da gibt's hier natürlich ganz unterschiedliche Dinge, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Settings haben und die auch teilweise in Anführungsstrichen bei so einem langsamen Film schnell hintereinander. Dass die Lichtsetzung außen natürlich, da ist das sehr unaufdringlich, weil die Bretagne mit dem natürlichen Licht, da wurde natürlich was nachgeholfen und da wurde das Ganze sehr schön unterstützt, aber das ist nochmal was anderes als jetzt in den Innenaufnahmen, wo halt auch sehr reduziert gearbeitet worden ist. Ne? Manche Passagen sind wahnsinnig dunkel und die sehen nach purem Kerzenlicht aus, wo natürlich auch ein bisschen getrickst wurde und aber richtig, richtig schön gearbeitet wurde mit zum Beispiel einem flackernden Lichtschein auf dem Gesicht und der Hintergrund verliert sich fast im Dunkel. Also auch hier eine ganz reduzierte Arbeit, die für eine sehr natürliche Vignettierung sorgt, also sehr klaren, hellen Fokus in Richtung Bildmitte. Ja, das ist also wirklich malerisch beeindruckend und ganz, ganz fokussiert, auch in diesem Bereich.
Ja, mir als Laien ist das, ich hätte es nicht so ausdrücken können, aber mir ist beim Schauen natürlich aufgefallen, dass das einfach eine wahnsinnig bildliche, hohe Qualität im Bild hat. Das sieht irgendwie natürlich und trotzdem wie gemalt aus. Man fühlt sich beim Schauen, hört man, riecht man, fühlt man fast den Raum, wenn die irgendwo drin sind, obwohl alles so weich ist, aber es fühlt sich nach echtem Licht an. Man könnte quasi dabei sein und gleichzeitig, wie gesagt, aber alles einfach nur schön. Schlägt einen von der ersten Sekunde an. Allein das ist schon ein Grund, den Film durchzuhalten, um das zu sehen, wie schön der gemacht ist. Und was daran schön ist, hast du ja schon gut gesagt, Udo. Aber es ist schön.
Genau, und da würde ich noch was nachgreifen oder nachfassen, was Udo schon gesagt hat. Du hast auch das Pastellische nochmal erwähnt. Mhm. Und das funktioniert hier vor allen Dingen dadurch, dass man hier mit wirklich sehr, 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 sehr viel diffusem Licht gearbeitet hat, was sogar im Film auch nochmal gezeigt wird, dass hier die Fenster nochmal zusätzlich nochmal diffus gemacht werden. Also wird extra nochmal was davor gemacht, damit das richtig schön milchig wird, damit das Licht nicht so hart und direkt ist. Und das ist gleichzeitig auch was, wenn man sich irgendwelche historischen Filme anschaut, dann ist eigentlich das Gegenteil der Fall, sondern wird meistens durch ein sehr hohes Fenster zum Beispiel sehr hartes Licht eigentlich durchgeschossen. Dann ist ziemlich viel Haze im Raum, um sozusagen dann halt dieses harte Licht zu brechen. Aber man hat dann halt ganz viele harte Lichtstrahlen, die man sieht, also diese Beams. Und dadurch hat man natürlich ganz harte Schatten, harte Kontraste und dadurch fühlt sich das, wie sagt man heute so schön, so Vintage an. Und dieser Film hier, so pastellig wie er ist, fühlt sich irgendwie auch Vintage an, aber eben halt, weil es Gegenteil der Fall ist. Die Kontraste entstehen vor allen Dingen aus den Farben, hatten wir ja schon gesagt. Also die Hauttöne sind hier im Fokus, alles andere ordnet sich unter. Und dann ist es halt auch so, also ich habe auch ein paar Bilder gesehen bei CI Lovers, beziehungsweise auch anderen Seiten, die sich mit Lichtsetzung auseinandersetzen. Also die haben halt wirklich sehr viel Licht gebounced, das heißt also durch weißen Stoff diffusiert. Und haben auf der gegenüberliegenden Seite, da wo die Kamera meistens ist, haben dann da zum Beispiel halt mit dunklen Bereichen gearbeitet. Also sie haben da sozusagen Aufstellungen gemacht, die halt einfach schwarz sind. Also Negative Fill, sagt man dazu, um dann so einen ganz leichten Helligkeitsverlauf da halt reinzubekommen, auch in die Gesichter. Und das ist so nuanciert gearbeitet. Und das ist das Gegenteil von diesem typisch klassischen historischen Film. Oder wenn man jetzt zum Beispiel an Ridley Scott denkt, ja, der in seinen ganzen historischen Filmen auch immer mit diesem harten Licht arbeitet. Man denkt jetzt zum Beispiel an die letzten Filme, die er gemacht hat, egal ob es Robin Hood war oder wie hieß der letzte, The Last Duel oder irgend sowas. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel der exakt gegenteilige Look zu dem, was wir hier sehen. Und ich finde das wahnsinnig toll, toll gemacht. Auch, das hatte ich schon gesagt, die Farben. Da ist natürlich nachgeholfen worden, der Jérôme Bigger, da hatte ich vorhin schon gesagt. Der hat ja das Color Grading gemacht. Und das muss man wirklich sagen, ich kenne es von vielen KollegInnen, die haben diesen Film hier wirklich als Inspiration auch für viele ihrer eigenen Projekte genommen. Und ich weiß natürlich auch, in welchem Programm der arbeitet. Und wer da ein bisschen mehr zum Thema Color Grading wissen möchte, ich hau einfach mal in die Shownotes ein bisschen was rein. So einfach so ein paar Making-ofs-Tutorials. Wie macht man denn eigentlich so ein Color Grading? Wie legt man das eigentlich für so einen Film an? Und ja, also ganz, ganz tolle Arbeit. Ich muss noch was nachreichen. Wir hatten schon gesagt, die hatten es auf den Red Monstro gedreht, also in 7K mit 7K-Sensor. Auf Wunsch von Skyama, die wollte es unbedingt digital in der bestmöglichen Auflösung haben, denn sie wollte nicht diesen 35mm-Look haben, wo man dann limitiert ist, sondern sie wusste ganz genau, in der Postproduktion müssen wir hier noch ein bisschen rangehen und die will sozusagen den vollen Dynamikumfang haben. Und ich würde sagen, sie hat recht gehabt. Das ist aufgegangen.
Ja, fantastische Arbeit.
Das Ergebnis überzeugt.
Ich würde sagen, so von den vielen visuellen Punkten, habt ihr da noch irgendwas, was ihr, ein paar Beobachtungen?
Nö, ich glaube, die wichtigsten Dinge hatte ich jetzt schon untergebracht.
Ich finde, was diesen Film besonders auszeichnet in seiner Story, in seinem Hauptthema, ist, dass die Liebe zwischen Frauen hier als was ganz Natürliches, Normales erscheint und auch beim Zuschauer, beim Rezipienten so ankommt. Und das ist nichts, also so authentisch, und das ist nichts Aufgesetztes, nichts Aufklärerisches, ist nichts, ich möchte euch zeigen, das ist alles was ganz Normales, sondern es ist normal. Also das ist vielleicht auch mit das Moderne an dem Film, dass die Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen hier einfach ist, man stellt es beim Schauen in keinster Weise in Frage, es ist einfach richtig. Und fühlt sich einfach gut an. Und es ist einfach ein Liebesfilm, ein Liebesdrama. Und ja, das hat mich bei diesem Film sehr gefangen genommen, dass sich das anbahnt. Es hätte von Anfang an nicht unbedingt sein müssen. Also dieser Film geht das ganz langsam an, indem er uns die beiden Protagonistin langsam vorstellt, man sich reinfühlt, man mitgeht in seine Langsamkeit, hat er was sehr Realistisches, also fast Hyperrealistisches, wie dass man sich diesen Alltag, den die Frauen in ihrem, die beiden Hauptpersonen ihre auf diesem Schloss da haben, schon richtig reinfühlen kann, auch in seine Trägheit, in seinem in seinem Realismus halt. Und man wird einfach reingezogen. Und ja, Udo, Mimik und Gestik, hast du gesagt, spielen eine große Rolle. Ich kann das gar nicht, ich würde sagen, ja. Kannst du das, deine Gedanken dazu mitteilen?
Also ich finde halt, genauso langsam, wie sich hier wie sich die Charaktere aneinander tasten, so langsam tasten wir uns als Zuschauer auch an die Charaktere und auch an die Geschichte heran. Sodass man wirklich viel Zeit hat, zu schauen, zu fühlen und das Ganze zu erleben. Und ich find toll, dass hier ganz viel der Emotionen und ganz viele Dinge, die sich zwischen unseren beiden Hauptfiguren abspielen, halt wirklich durch die ganz kleinen Zeichen abspielen. Die beiden Darstellerinnen machen das unglaublich richtig schön, richtig subtil und richtig feinfühlig mit kleinen Gesten, mit Bewegungen, mit dem Zucken einer Augenbraue, mit kleinen Handbewegungen zu arbeiten. Ich habe den Film direkt zweimal hintereinander geschaut, um da möglichst nichts zu verpassen, so dass man da richtig richtig reintauchen kann, richtig erleben kann, wie sich die Beziehung der beiden aufbaut und wie sich das auch ganz klein Stück für Stück aufbaut. Das ist kein Kometeneinschlag, der da passiert. Auch wenn es ein, zwei Schlüsselmomente gibt, wo dieses Verlieben ineinander vergucken, dieses Annähern zwar stattfindet, aber trotzdem ist das so ein ganz auf Tuchfühlung gehen, ein ganz langsames Herantasten, ein ganz langsames Aufeinanderzugehen. Und da finde ich, hat mich das sehr, sehr überzeugt, weil ich genauso in dem gleichen Tempo mitgenommen wurde und mich gefühlt habe, als sei ich dabei. Also als wäre ich irgendwo nicht nur ein Zuschauer, nicht nur ein stummer Betrachter aus der Ferne, sondern ich kann das irgendwie ganz, ganz nah erleben, was mit den beiden, was mit der Gefühlswelt passiert. Denn verliebt haben wir uns alle schon mal und wir kennen das, wie das ist, wenn man unsicher ist und wie dieses erste Herantasten sein kann, ob man Zuspruch findet, ob man einen Blick auffangen kann, der einem irgendwie eine Einladung gibt, ruhig noch einen Schritt mehr zu machen oder ob man noch eine Geste auffängt, sodass eine Berührung plötzlich möglich wird. Und all das hat dieser Film drin und das auf ganz wunderschöne Weise umgesetzt, so dass man manche Dinge fast gar nicht bewusst aufnimmt, sondern ganz unterbewusst irgendwie auffängt und versteht, was zwischen den beiden passiert und an welchem Punkt sie in jeder Szene gerade stehen. Ich hatte richtig Gänsehaut an manchen Stellen. Basti, ging dir das auch so? Hat dich das auch so erwischt?
Ich bin aus dem Kino damals raus. Ich habe mit meiner es ist die liebe Steffi, die habe ich schon mehrfach eingeladen, hier im Podcast mit zu sein. Wir gehen sehr oft ins Kino und ich bin mit ihr aus dem Kino raus und sage zu ihr, das ist der erste Film, der es geschafft hat, mir ein Gefühl zu vermitteln, was ich in meinem Leben niemals nachempfinden kann, nämlich das, wie eine Liebe unter zwei Frauen anfühlen muss. Und das hat dieser Film vermittelt. Und ich habe den Film jetzt zum vierten Mal gesehen und es ist wirklich faszinierend, wie der das macht und das funktioniert, vor allen Dingen, weil er sich Zeit nimmt für die Momente. Also dieses Beobachten, was ihr schon gesagt habt, dieses beobachtet werden, dieses Angucken, der Austausch von den Blicken, das ist ja alles. Und wenn ihr euch einfach erinnert vielleicht an so eine Liebesbeziehung, die ihr hattet, die ja ganz am Anfang war, wo auch ganz viel mit Blicken ist oder der erste Blick oder manchmal sagt man auch so Liebe auf den ersten Blick, man sieht jemanden, da ist so eine Sympathie da, dann sagt jemand irgendwas. Das sind so die ganz vielen kleinen Momente und ich habe das Gefühl, dass dieser Film das wirklich so komplett runterdampft und wie so eine Art Momentaufnahme von diesen verschiedenen Prozessen, die passieren, hier anbietet und ich gehe da komplett mit euch mit, also ich bin da voll eingesaugt und ich hatte vor uns einen kleinen Moment, wo ich fix was nebenbei recherchieren wollte, einen Moment und ich wurde sofort bestraft, weil ich das Gefühl hatte, ich habe hier gerade was verpasst, also musste ich nochmal zurückmachen und merke so, das ist so ganz, ganz dezent, ganz zart aufeinander alles aufgebaut und der Film braucht auch die Länge, finde ich auch. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass einige das ein bisschen zu lang war, aber ich wüsste nicht, was man jetzt aus diesem Film rausstreichen könnte, weil ansonsten würde der ja dann auch seine ganze Kraft verlieren. Die hat er ja eigentlich nur dadurch, dass er sich die Zeit nimmt.
Definitiv. Und also, es gibt viele Filme heutzutage, die im Kino laufen, so über die letzten Jahre und jetzt auch aktuell, wo ich das unterschreibe, wo man einfach merkt, die sind zu lang. Und manchmal sind die auch viel zu lang. Aber jetzt bei dem hier, da sitzt doch alles genau da, wo es sitzen muss. Natürlich, man muss mit langsamen Filmen klarkommen, ne? Aber gerade wenn man das tut, dann ist das doch einfach wunderschön, dass es genau solche Filme gibt, die zwar langsam sind, aber trotzdem keine Szene überflüssig, kein Blick überflüssig, keine Kamerabewegung irgendwie überflüssig, sondern alles funktioniert in einem Guss, in einem Rutsch. Das hat einen richtigen Fluss, der da durchführt. Und also ich hatte auch jetzt bei zwei Malen, die ich den quasi direkt hintereinander gesehen habe, hatte ich nicht einmal irgendwie eine Stelle, wo ich gedacht hätte, oh, hier hätten sie aber mal die Schere ansetzen können. Nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Ich finde, der ist exakt genau so lang, wie er auch sein muss, damit der diese Wirkung so entfaltet.
Mir war der Film auf jeden Fall zu langsam. Und ich wüsste jetzt auch keine Stelle, wo ich sagen würde, die sollten kürzen. Also der Unterschied ist dann zwischen zu lang. Ich weiß nicht, ob ich den zu lang finde, kann ich nicht sagen. Es war für mich richtig Arbeit, den aber trotzdem zu schauen. Der hat mich nach einer Stunde ungefähr verloren gehabt und ich konnte da die Spannung und Konzentration nicht aufbringen. Ich bin ständig weggedriftet. Und da hast du was Schönes gesagt, man muss halt mit langsamen Filmen dann wahrscheinlich umgehen können. Aber ich kann mit langsamen Filmen umgehen, würde ich behaupten. Es ist, ich schaue seltene langsame Filme, so dass jetzt, klar, also wahrscheinlich ich das weniger gewohnt, also sehr wahrscheinlich weniger gewohnt bin, als ihr das seid. Aber irgendwas hat mich dann nicht, also hat irgendwo hat mich der Film einfach dann verloren, wo ich am Anfang die Langsamkeit durchaus genießen konnte und fasziniert vor diesem Film war und das einfach aufgesogen habe in mich, war das dann, ja, ich glaube, es ist nicht nur die Langsamkeit, es ist dann vielleicht auch eine gewisse, also eine Situationsabhängigkeit. Man muss wirklich sich in dem Moment auch, wenn man den Film schaut, dann die Möglichkeit haben, sich da zurücknehmen zu können, also in das Tempo reinkommen zu können. Das kann ja an einem Tag mal so sein und am anderen Tag anders. Und da fordert der Film einen heraus, obwohl der eigentlich das schön erzählt ist und jetzt nicht verstörend in dem Sinne ist oder so abstrakt, dass man gar nicht folgen kann, sondern der nimmt einen an die Hand. Aber es war für mich Arbeit. Und ich glaube, wenn der Podcast nicht gewesen wäre, hätte ich den Film unterbrochen und hätte dem an einem anderen Tag eine zweite Chance gegeben für die zweite Hälfte.
Okay.
Ich fand das eigentlich ganz gut gemacht, aufgrund, trotz dieses etwas längeren Pacings, die Geschichte, die Struktur, das sozusagen die ganzen Plotpoints und wo der Film auch jeweils hinarbeitet, also diese Mini-Etappen, die da halt erreicht, wo du als Zuschauer sozusagen erstmal hingeführt wirst und sagst, okay, wie kommen die jetzt dahin, wie machen die jetzt das, als nächstes steht das an, dass du das immer mit auf der Pfanne hast und nebenbei dann halt auch dieser Liebesbeziehung anschaust, weil das ist ja nicht das Ziel des Films, die Liebesbeziehung, sondern die ganzen verschiedenen Etappen, die das Film eben halt auch geht. Zuerst muss das Bild gemalt werden, da gibt es aber dann halt sozusagen die Herausforderung, dass sie nicht Model stehen will. Dann ist das nächste, nachdem das der Reveal klar ist, okay, ich habe dich heimlich gemalt, dann lässt sie sich doch malen, dass dann sozusagen dann die Mutter dann ein Treiber ist. Dann haben wir noch zusätzlich dann noch die Geschichte mit der, nicht Kammerzofe, mit der
Markt. Ist es eine Markt?
Mit der Markt. Mhm. Auf jeden Fall mit der Sophie. Mhm. Ja, doch, Markt wird es schon sein. Mhm. Die kommt noch mit dazu, die sozusagen dann auch noch eine bisschen zusätzliche Spannung schafft und auch dafür sorgt, dass der Film seinen titelgebenden Namen bekommt. Wenn die dann zu dieser Frauenveranstaltung gehen, wo die dort singen, dieses auch wahnsinnig toll kommt. Und dann halt natürlich zum Schluss dann, wo dann gewiss ist, der Tag sozusagen unserer Trennung wird halt passieren, sprich, wenn das Bild abgegeben wird. Und diese Punkte haben mir immer die ganze Zeit sozusagen erleichtert, halt dran zu bleiben. Du hast vor uns Barry Lyndon gesagt. Barry Lyndon sucht sich an einigen Stellen so unendlich lang in seinen Bildern. Selbstverliebt möchte ich vorsichtig ausdrücken. Ich will das dem Kubrick jetzt nicht unterstellen, dass er da selbstverliebt war, sondern ich würde einfach sagen, detailverliebt. Das war er definitiv. Aber das empfand ich dann teilweise also, da doch schon wirklich echt zu lang, wo ich echt Probleme hatte.
Ja, wie gesagt, ich habe den Film, glaube ich, auch nicht den zu Ende geschaut. Ich habe gesagt, ich weiß, da könnte in der Zeit spielen und ich habe ihn, glaube ich, nicht zu Ende geschaut.
Scheint sich ein Muster gerade hier rauszuschälen.
Das ist...
genau, und weil ja, und weil wir schon Bergmann hatten, tatsächlich fühlte ich mich eher an die Erzählweise von einem Bergmann erinnert, dessen Filme, die sich auch mehrfach angeschaut haben, weil der die Intimität zwischen Liebenden halt auch so gut darstellen kann und das übt ja auch einen Reiz aus und ich habe diese Liebesgeschichte, diese aufrichtige Liebesbeziehung so gerne gesehen, die fühlte sich auch so natürlich an, da habe ich mich nicht gelangweilt und jetzt auch beim vierten Mal sehen, könnte ich ja sagen, das habe ich schon gesehen, was kommt denn jetzt, ich war trotzdem dran, also deswegen, wahrscheinlich ist es wirklich so ein Geschmacksding wahrscheinlich eher bei dir. Oder
es ist auch ein Geschmack, also das, es ist ein Liebesdrama, auf jeden Fall. Also der Film ist ein klassisches Liebesdrama, wie wir es schon eigentlich vom, also die Geschichte an sich haben wir schon ganz oft mit anderen natürlich, also diese ganzen Plotpoints, was du erzählt hast, sind einfach die Plotpoints, die der Film halt abfährt, um eben dann zu dem Schluss zu kommen, dass sie sich doch trennen müssen, was vorherbestimmt ist, typisch dramatische Wendung und dann sehen sie sich auch nochmal so, oder sie sieht sie nochmal, ist einfach ein klassisches Liebesdrama. Der Film ist ja sehr schön, aber eben, ich würde es halt, Langeweile trifft es wahrscheinlich, dass es mich gelangweilt hat, aber ich möchte es ungern sagen, weil es halt gar kein Film ist, wo ich dann jetzt beim Film gedacht habe, oh Gott, ist der langweilig, sondern ich konnte einfach den Fokus nicht drauf behalten. Meine Gedanken sind permanent weggedriftet. Es war mir einfach zu langsam. Bin ich vielleicht, glaube ich, also ich bin es halt nicht so gewohnt, dass ich so viele langsam erzählte Filme schaue. Und dann ist es, wie gesagt, noch so, dass für mich war nach einer Stunde so gefühlt, dann, ja, ist jetzt, ich weiß, worum es geht und jetzt, okay, irgendwie war ich dann, ist bei mir die Spannung nicht gewesen.
Obwohl doch gerade so, nach einer Stunde ungefähr die ganzen spannenden Dinge, die einen rausreißen, passieren.
Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, es wäre jetzt geschätzt. Und es ist ja, ich habe ja den Film ja zu durchgeschaut und es kam ja immer wieder schöne Punkte. Ich sage nur, dass ungefähr eine Stunde lang war ich abgetaucht in die Schönheit des Films. Und danach war es dann zu viel. So, zu viel oder zu wenig quasi. Und ja, da stehe ich wahrscheinlich hier einfach mal für das Mainstream-Publikum, wo ich auch denke, dass der Film da wirklich eine Herausforderung ist. Man muss wirklich sich auf das langsame Erzählen einstellen können. Aber dabei ist der Film sehr schön. Also es lohnt sich bei dem Film. Es ist wert, sich da herausfordern zu lassen.
Als Herausforderung empfunden habe ich die Stelle, wo wirklich dieses Fest der Frauen stattfindet und das wegen der Tonebene. Das wollte ich kurz gesondert erwähnen, weil ich habe plötzlich gedacht, hier switcht der Film das Genre, weil ich musste unglaublich an sowas wie Midsommar denken.
Oder ja, genau, das habe ich mir exakt in die Notizen geschrieben. Es wirkte wie ein Folk-Horror-Film.
Richtig, so ein ich dachte auch jetzt, plötzlich bricht's hier los, weil, also ich habe einen richtigen Grusel gekriegt. Ich hatte durch diesen Gesang dieser Frauen und auch die Art der Darstellung von den Nebendarstellerinnen, durch diese immense Präsenz in den Gesichtern beim Gesang, also das wurde nicht einfach irgendwie gesungen, sondern die waren so hyperpräsent, so nach vorne.
Die haben so gestarrt, die haben so sich gegenseitig so angeschaut, so fast ekstatisch und wie in Trance fast.
Schon beinahe gegenseitig angestachelt. Und da musste ich wirklich an sowas wie Midsommar oder an The Witch denken oder irgendwas in dieser Richtung und dachte, wow, jetzt kriege ich hier einen richtigen aufgestellte Härchen im Nacken, wie als wenn ich gerade einen Horrorfilm schauen würde. Und das halt eben nur für den Bereich dieser Szene, der ja auch eine Schlüsselszene ist, durch die Auflösung mit den Flammen und dem Kleid und so weiter. Also das fand ich unglaublich, unglaublich faszinierend. Basti, wie hast du die Szene erlebt? Ging dir auch der Grusel durch den Nacken?
Nee, überhaupt nicht, aber ich weiß, was ihr meint und ich kann mir das fast sogar schon ableiten, warum, wieso, weshalb, weil dieser atonale Kanon, der da gesungen wurde, das ist ja Kenntnis, ja noch mehr stimmiger halt, der ist ja inspiriert von Gregory Ligeti und Ligeti wiederum hat ja auch die Musik, also die wurde verwendet für Kubrick-Filme, wie unter anderem 2001 und sowas halt, aber eben halt auch teilweise auch für Shining und ich finde das ja sehr spannend, dass ihr das jetzt nochmal hervorhebt, weil als ich es heute gesehen habe, dachte ich mir so, das ist ziemlich spannend, löst sich dann allerdings dann sehr harmonisch auf. Also das ist dann in einem, was ist das für ein, ich weiß gerade nicht, was für ein Grundton ist, aber auf jeden Fall, es ist nicht so düster. Es fängt düster an, dadurch, dass es auch vor allem so verschoben ist und so einen ganz besonderen Rhythmus hat. Aber zum Schluss wird es ein bisschen offener, ein bisschen freier. Und ich weiß aber, was ihr meint halt, aber ich habe mich überhaupt nicht gegruselt. Das ist eine tolle Szene, hat mich übrigens auch selber inspiriert für meinen historischen Kurzspielfilm. Da habe ich definitiv 2-3 Mal mehr hingeschaut.
Ja, das kann ich verstehen. Also da kann man wirklich hinschauen, da kann man auch hinhören und es ist halt auch eine Ausnahmestelle in dem Film, was die akustische Ebene angeht, denn viele akustische Dinge in Richtung Musik haben wir ja nicht. Es gibt im Endeffekt eigentlich 3 Szenen, die wirklich mit Musik richtig spielen. Es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, noch so eine halbe weitere, wo es nochmal angedeutet wird, aber es ist wirklich auch hier sehr, sehr minimalistisch eingesetzt und gerade diese Schlüsselszene ist da, glaube ich, erstmal die einprägsamste.
Weil wir gerade bei der Musik sind, ich würde hier nochmal ganz kurz nochmal nachhaken und zwar, wir haben ja in dem Film das andere Stück, was verwendet wird, ist ja Vivaldis 4 Jahreszeiten. Und Da wollte ich euch erstmal allgemein dazu fragen, man hätte alles Mögliche an Musik nehmen können. Man hat sich aber für die vier Jahreszeiten, in dem Fall ist es der Sommer, entschieden. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie hat euch das gefallen, dieses Stück zu verwenden? Also exakt das. Fred, vielleicht du mal.
Es ist ich habe es erstmal nur gehört und also wirken lassen und wo sie es auf dem Cembalo spielt, wirkt es ja extrem düster irgendwie. Und also in dieser Szene, wo sie es für sie erstmal spielt, wirkt es, fand ich sehr traurig und am Ende einfach ekstatisch. Und es ist einfach an sich ein schönes Stück und ich würde vermuten, dass es, weil es so dramatisch wirkt und auch so gut zum Ende passt und weil eben Eloise, genau, das geht die ganze Zeit rum, die soll ja nach Mailand, nach Italien gehen. Also, dass da irgendwie da so die Verbindung ist, auch Vivaldi zu. So habe ich das für mich zurechtgelegt. Klar, dass die einen italienischen Komponisten spielen, weil sie dort in die Kultur zieht. Und ja, wie im Film auch gesagt wird, auf einmal Unterhaltung finden wird. Weg von der Bretagne, die schon sehr weit von der kulturellen Welt Frankreichs entfernt ist.
Okay, du siehst also das Stück sozusagen jetzt nur sozusagen als Verbindungsstück zum Drehbuch jetzt.
Ja, genau, ich sehe das nur als Verbindungsstück zum, das war ja meine Interpretation, warum das ausgewählt wurde. Hast du da einen anderen Ansatz?
Also tatsächlich war mein erster Gedanke so wie, okay, du hast dieses weite Feld der klassischen Musik auch zu dieser Zeit. Du hättest auch Clara Schumann oder sonst irgendjemanden nehmen können, ja. Aber sie hat sich dann dafür entschieden. Jetzt muss ich ganz kurz aufpassen, Clara Schumann kam aber erst
viel später. Genau, zurück. Also Vivaldi war da halt schon ein Star, als 100 Jahre, korrekt. Der war ungefähr 100 Jahre vorher, 70, 50 Jahre.
Genau, ja. Genau, das stimmt. Aber was ich tatsächlich aber eigentlich sagen will, ist eben halt, es ist ein bekanntes Stück. Die meisten kennen es. Die meisten können damit sofort adopten, weil nicht jeder sich gut mit klassischer Musik auskennt. Und dieses Stück ja sehr viele Elemente drin hat und sehr dynamisch ist. Und das passt auch zum Film.
Die Dynamik greift das auf, meinst du? Oder spiegelt das wieder?
Na, das Stück ist ja sehr dynamisch. Ja. Und man kann sozusagen Musik theoretisch, also jemanden, der sich nicht damit auskennt, kannst du aber trotzdem einfachste musiktheoretische Dinge vermitteln mit diesem Stück, was Dynamik angeht, was eine Tonalität anbetrifft. Also dadurch, dass es ja die vier Jahreszeiten sind, dass du sozusagen, okay, du hast jetzt hier was Aufbrausendes, ne? Und die erklärt es ja dann selber auch noch, während es vorspielt. Ich finde das sehr schön, das ist vielleicht auch ein sehr weiter Bogen, aber ein sehr schöner Bogen zu unserem Anfang eben halt, dass der Film sich selber auch schon erklärt. Einmal auf der gesprochenen Ebene, ja, sie als Malerin oder in dem Fall, wo sie versucht jetzt halt dieses Cembalo zu spielen oder eben halt auf der filmerzählerischen Ebene, in dem es einfach die Bilder einfach nur zeigt und auch lange stehen lässt. Und vielleicht dieses Bild, als ich es vor uns gesehen habe, dachte ich so, meine Güte, wie toll ist das, wo sie in dem grünen Kleid dann unten an der Küste, an dem Strand da einfach nur steht und der Wind fährt ihr durchs Haar und das Meer ist ganz aufgebraust und das ist so ein tolles Bild und das sagt auch ganz viel. Und da finde ich zum Beispiel auch das Sounddesign wahnsinnig gut. Also hier muss man wirklich sagen, also wenn man dann was spricht und du bist da draußen in dieser windigen Umgebung und du warst ja nur da, du kannst das ja wahrscheinlich auch berichten. Ja. Also wer sich ein bisschen mit Tonangeln auskennt oder allgemein beim Mikrofon hinhält, der kennt dieses furchtbare Geräusch, wenn der Wind gegen das Mikrofon aufknallt. Und du musst hier wirklich sehr sauber und sehr gut arbeiten, dass das funktioniert. Und das finde ich alles sehr toll und ich finde, der Film hat auch durch dieses Sounddesign, durch diese Naturkulisse auch noch einen zusätzlichen Rhythmus und also so viel zum Thema Musik, Sounddesign, ich weiß nicht, habt ihr da noch was dazu zu ergänzen?
Na, ich glaube, dass die fehlende Musik auch die Zugänglichkeit erschwert, für jetzt einen normalo mich, sag ich mal. Weil Musik ja ganz viel mitinterpretiert oder dir ganz viel mitgibt einfach oder spannende Momente aufbaut oder Humor einbaut oder was auch immer. Das fehlt dir halt alles. Und das macht den Film so krass realistisch. Also es fühlt sich eben dadurch eben so krass echt an alles. Aber macht ihn eben auch langsamer.
Ja, und Musik ist ja eigentlich was für Faule, ne? Naja. Das hilft dir ja sozusagen ja dabei, dass du nicht das selber emotional durchleben musst, sondern dass dir das jemand ja vorgibt und du besser dann adopten kannst.
Ja, das ist jetzt ein ganz schön böser Vorwurf, würde ich sagen.
Na, irgendwie, das ist hier so ein ganz nettes Gespräch, was wir heute haben. Hier fehlen relativ so ein paar Kontrapunkte fehlen hier noch. Ihr müsst noch ein bisschen Pfeffer rein hier, Leute.
Was mir jetzt aber gerade im Zuge eurer Rede aufgefallen ist, dass wir hier ja fast ein richtig schönes Double-Feature gerade hinlegen, wenn es um Landschaftsaufnahmen geht. Denn letztens mit dem Images, was wir zu zweit besprochen haben, vor kurzer Zeit erst, und den wahnsinnig tollen Landschaftsaufnahmen von Irland und jetzt hier diesem Streifen mit diesen unglaublichen Bildern aus der Bretagne. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Es sind einfach beides Filme, die unglaublich beeindruckend durch Landschaften. Und muss ich sagen, wirklich. Also das wäre auch im Kino für mich ein großer Genuss gewesen, aber das war es jetzt auch schon auf dem Fernseher. Denn diese Bilder, die sind einfach pompös. Das ist ja völlig faszinierend. Jetzt haben wir es hier ja aber auch, um hier den Bogen auch nochmal kurz ein bisschen rüberzunehmen, mit einem Film zu tun, der eigentlich größtenteils von Frauen gemacht ist und auch weitestgehend nur mit Frauen spielt. Basti, haben wir es denn hier mit einem feministischen Film zu tun? Was sagst du?
An dieser Stelle möchte ich vielleicht einfach mal ein kleines Zitat einbringen, und zwar von den Kolleginnen, von den Filmlöwinnen. In dem Fazit steht Folgendes geschrieben. Ich verlese es einfach mal, dann haben wir ein bisschen Grundlage. Céline Sciamma erzählt also neben ihrer Liebesgeschichte im Porträt einer jungen Frau in Flammen auch von der feministischen Aneignung der Kunst im Allgemeinen und des Bildes im Konkreten, von der Sichtbarmachung weiblicher Lebensrealitäten und somit der Kunstproduktion als potenziell emanzipatorischen Akt. Und es ist dieser Subtext, der die in malerischen, aber niemals kitschigen Bildern gefilmte Liebesgeschichte mit einer Bedeutung auflädt, die über die politische Relevanz einer queeren Romanze hinausgeht. Somit hat Céline Sciamma einen sowohl wunderschönen wie auch klugen, einen sinnlichen wie auch intellektuell stimulierenden, vor allem aber einen durch und durch feministischen Film geschaffen. Die Filmlöwin hatten wir ja schon hier ein paar Mal erwähnt, ist ein feministisches Filmmagazin, lese es ja gerne auch immer, also gerade bei Twitter bzw. X, wie sie jetzt auch heißt, einfach mal, wenn ihr dort seid, ein Abo dalassen, da gibt es immer, die sind sehr aktiv, jeden Tag immer ein paar angenehme Posts, und wer sich da ein bisschen weiter einlesen will, unbedingt die Empfehlung für die Filmlöwin. Und wenn die schreiben, es ist ein feministischer Film, und ich habe auch sehr oft auch die Podcasts gehört, dann kann man das schon sagen, weil ich finde das ich weiß nicht, wie ihr euch dabei fühlt, aber wenn drei Männer sagen, was feministisch ist und was nicht feministisch ist, dann fühlt sich das falsch an.
Ja, nee, absolut. Aber mir ist es auch beim Schauen des Films einfach aufgefallen. Also erstmal toll, danke für das Zitat, richtig gut. Und mir ist aufgefallen, wie sehr der Film von Sehgewohnheiten abweicht, wenn man ein bisschen nach hinten guckt in das filmische Schaffen der Weltgeschichte und gerade auch in das filmische Schaffen aus Amerika und Konsorten, wenn es halt so in Richtung Male Gaze geht. Ne? Also das findet man hier in diesem Film so gar nicht wieder. Man merkt direkt, der Blick ist ein anderer. Und obwohl wir hier auch erotische Stellen drin haben und es halt die ganze Zeit mit einer Liebe zu tun haben und es auch wirklich auch um die Körper geht und um Verbindung dieser Körper geht, hat das alles eine vollkommen andere Wirkung, die davon abweicht, was man halt über viele Jahrzehnte ansonsten so geboten bekommen hat. Na, heutzutage gibt es da einige gute Beispiele für, die immer wieder mal hier und da und dort auftauchen, und das wird auch zum Glück immer mehr und mehr und mehr. Das hier ist ein wunderschönes Paradebeispiel. Das schaue ich mir wirklich gerne an, und es macht mir sehr viel Freude, wie halt hier das Ganze eingefangen ist. Ja, Fred, ist dir das auch aufgefallen?
Ja, die Frau wird einfach nicht zur Schau gestellt hier. Es ist kein Plakat, schaut her, sondern auch wenn Nacktheit zum Beispiel im Film vorkommt, es ist einfach schön dezent, es macht Sinn, es ist nicht einfach, damit die Frau nackt zu sehen ist, sondern es passt zur Geschichte. Es sind einfach Momente, die intim sind, und ich glaube sogar in den Liebesszenen selbst, die werden gar nicht, da wird, also Nacktheit wird immer ringsrum gezeigt, aber die Liebesszenen zum Beispiel nicht zur Schau gestellt. Es wirkt einfach ja, wie eine andere Art, also daran zu gehen, die eben sich nicht an Schauwerten orientiert, sondern eher an Plausibilität und Echtheit.
Ich hatte ein paar Mal in Erinnerung so Querverweis zu Das Piano von Jane Campion. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen mit Holly Hunter und Sam Neill und Harvey Keitel? Da habe ich mich häufig dran erinnert, ist von 93. Wirklich ganz toller, hervorragender Film. Und weil ich es gesagt habe, gerade so viele kleine Szenen, Intimität, mir sind zwei Szenen ganz besonders hängen geblieben, die diese sexuellen Gelüste, die es da gibt, die aber nicht so offensichtlich zur Schau gestellt werden, sondern mit so Gesten gezeigt werden. Zum einen ist es dieser eine Kuss, da sieht man sozusagen, wie dieser Faden dann noch gezogen wird zwischen diesen beiden. Also
Der ist mir auch aufgefallen.
Wo ich selber überlegt habe, das kann man vielleicht ein paar Mal drehen, aber es ist schwer, das zu emulieren. Also ich kann mich vorstellen, weil es gibt ja Visual Effects, also drei Leute, die Visual Effects gemacht haben, dass ich mir vorstellen kann, dass das so nachträglich noch gemacht worden ist, genau wie das Feuer. Und eine andere Szene war natürlich dann auch, wo die zwei Finger unter die Achsel dann halt reinfahren und dann da die Achsel da stimulieren halt. Das war dann so die eindeutigere Geste. Aber ich fand die sehr wirkungsvoll, weil die haben genau das gesagt, was da jetzt wohl passiert und der Rest passiert in deinem Kopf halt. Und dadurch, dass der Film viele Leerstellen hat, müssen wir die ja als Zuschauer ja auffüllen. Und der ist ja nicht ausformuliert, ansonsten würden wir ja auch vor allem mehr Dialog haben. Und so haben wir einfach nur Aktion und Reaktion ganz viel. Und ich bin da sehr angetan, wirklich von.
Der Film bleibt sich da halt vollkommen treu, weil er so sehr mit Auslassung arbeitet. Das auf visueller Ebene, das auf Audio-Ebene, auf dieser Ebene eben ganz genauso. Oder wie auch, wenn es darum geht, Männer auszusparen. Ne? Zum Beispiel dieser Ehemann aus Mailand, der wird so konsequent ausgespart. Es gibt kein Bild von dem zu sehen. Es gibt den Mann nicht zu sehen am Ende in diesem Theater. Der sitzt nicht an ihrer Seite. Auch auf dem Bild, was kurz vor Ende da mit dem Kind gemeinsam zu sehen ist, auch da ist er nicht mit drauf. Der wird halt wirklich so radikal und komplett ausgespart. Und also da finde ich es halt nur konsequent, wenn das eben auch in dieser erotischen Hinsicht auch so angedeutet, aber eben auch ganz vieles eben ausgespart wird. Also das zieht hier das ganze Team so rigoros durch, dass es eigentlich schon eine helle Freude ist, einfach sich wieder auf die nächsten Punkte zu stürzen und zu schauen, wo man noch Dinge finden kann, die ausgespart wurden. Schnitzeljagd.
Wir haben das Wort schon gesagt, viele feministische Themen eben halt auch drin. Weibliche Themen sind drin, es ist eine weibliche Perspektive. Und mit zum Thema Verhütung 1770 war es jetzt nicht so gut aufgestellt. Und wir haben es hier natürlich auch mit einer Abtreibung zu tun und wir werden sozusagen ZeugInnen einer Abtreibung im ausgehenden 18. Jahrhundert. Und das ist bis zum gewissen Punkt, ist das alles noch sehr, sehr witzig aufgelöst. Das zieht sich auch durch einen Großteil des Films, also eine gute Stunde, ist dieser ganze Prozess vom ich bekomme meine Periode nicht, bis hin dann zu der eigentlichen Abtreibung und die gipfelt dann wiederum an einer Szene, die wirklich wirklich sehr wehtut. Sprich, also wenn sie dann bei der älteren Frau dann ist, breitbeinig da liegt, sie dann diese Salbe dann selbstgemachte dann auch einführt und direkt daneben dieses Kind spielt. Und das ist sehr, sehr explizit, also nicht explizit, aber sehr deutliche Szene und klares Statement. Und stellt auch nochmal wieder in Beweis halt, dass Selbstbestimmung, ein selbstbestimmtes Leben, einen Preis hat. Und ganz besonders in dieser Zeit. Und da wollte ich mal fragen, wie habt ihr das gesehen? War das einzige Thema, mal ausgenommen der Liebe, die ja auch nicht stattfinden darf, wo ist es noch schwer, selbstbestimmte Frau zu sein in diesem Film? Oder ist das eventuell der Film? Das Thema des Films?
Der Frage habe ich jetzt so nicht gerechnet. Da muss ich gerade mal kurz die Frage wirken lassen.
Um Abtreibung, jetzt fragst du nach was ganz anderem. Ich würde erstmal zu der Abtreibung sagen, es ist ein sehr wichtiges Thema. Und jetzt, weil wir gerade darüber reden, ich hatte in dem eigentlich in meiner Erinnerung, aber da hatte mich vielleicht schon mein Bewusstsein soweit verlassen durch die Langsamkeit der Erzählung, kam mir das zu kurz vor. Ich lese gerade Gottes Werk und Teufels Beitrag, wo Abtreibung und Selbstbestimmung der Frau eben eine sehr große Rolle spielt, und zwar 100 Jahre oder fast 150 Jahre später, also noch Anfang 20. Jahrhundert. Und da geht es sehr intensiv darum. Und irgendwie aus dem Kontext raus habe ich es in dem Film gesehen und hatte das Gefühl, das selbst wird mir gar nicht intensiv genug behandelt. Jetzt, wo du es aber nochmal erzählt hast, dass sich das ja irgendwie schon durchzieht, ist schon ein großes Thema und ist halt ein sehr spannendes Thema. Und ich weiß nicht, die andere Frage, die du jetzt gestellt hast, was noch in dem Film, da muss ich erstmal wirklich in mich gehen und 5 Minuten nachdenken. Also natürlich ist es mit der Selbstbestimmung, dass die Frauen verkauft werden quasi an unbekannte Männer und vorher noch Bilder von sich rumschicken müssen, ob sie auch hübsch genug sind quasi. Ja, aber ja, spannend, weil zum Beispiel die Mutter, die Gräfin, wirkt zum Beispiel als Witwe sehr selbstbestimmt. Mhm. Werfe ich jetzt mal rein.
Ja, sie ist Witwe. Und, genau. Status. Und diesen Status, den du halt
Gräfin
hast, den genau. bekommst du sozusagen nur auf Grund von Tod. Ne? Ja. Also die Malerin darf nur Malerin sein, weil sie das Geschäft vom Vater übernimmt.
Genau, da, stimmt, heißt, da war also noch dieses, genau.
Tod.
Ja, und sie darf keine männlichen Akte malen.
Ja, und genau, muss ihre Bilder teilweise da auch unterbringen im Namen ihres Vaters quasi. Und ja, das ist schon, ja. Hm.
Genau, also Frauen haben in dieser Zeit eben halt immer noch keine Rechte. Und das meinte ich immer, die Frage nochmal, um so aufzugreifen, wenn man ein selbstbestimmtes Leben führen will, was zu dieser Zeit eigentlich nicht möglich ist, dann eben halt nur unter größtmöglicher Anstrengung. Das heißt also, du musst einen sehr teuren Preis bezahlen. Entweder mit dem Tod, ne, von Familienangehörigen, dass du sozusagen einen Status einer Witwe bekommen kannst, oder mit dem sozusagen Abtreiben eines Kindes, damit du nicht schwanger wirst und sozusagen noch weiter noch jung sein kannst. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das ist
Oder mit dem Freitod, der ja hier auch Erwähnung findet.
Genau das.
Ja, das wird ja auch noch als weitere Variante hier aufgezeigt, ohne dass wir das direkt gezeigt bekommen. Aber es ist ja auch mit drin.
Genau. Und dadurch, dass der Film das aber nicht so mit dem Vorschlaghammer uns ins Gesicht trümmert, sondern uns die ganze Zeit im Subtext mitgibt, macht es noch mal viel mehr mit einem. Finde ich zumindest. Geht mir so.
Okay, also ich finde.
Ich habe mir jetzt auch schon.
Ja. Also subtil macht es jetzt auch nicht. Also man hat schon das Gefühl, dass es eben Thema ist die ganze Zeit. Aber die Liebe ist das, was. Oder die Beziehung zwischen den beiden Frauen ist das, was mehr Zeit einnimmt. Aber es kommt eben immer wieder. Diese Einschränkung. Mhm. Und es wird halt nicht so explizit gemacht. Es wird nicht so erklärt so. Sondern.
Das ist subtil.
Ja. Ja, es ist subtil, aber hat trotzdem viel Raum. Es wird ja auch am Ende noch aufgelöst, dadurch, dass die Szene ja auch nochmal nachstellen und dann auch gemalt wird. Ne? Also das hat da schon sehr, sehr klaren Platz. Aber also deine Frage hat mich auch nur so durcheinander geworfen, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, ob ich da noch mehr Themen sehe. Aber nein, ich würde sagen, das ist wirklich das zentrale Kernthema des Films. Selbstbestimmung der Frau. Also es gibt bestimmt noch weitere Themen drumherum, Randthemen und so, aber sie lassen sich alle wieder zurückführen und ich glaube, das ist wirklich definitiv das klare Kernthema, wenn man jetzt mal von der ganz offensichtlichen Geschichte wenn man da halt dahinter blickt. Ne?
Also ja, genau, im Grunde genommen kann man nur sagen, dass das Liebesdrama ist der Aufhänger dafür, um dann dran aufzuhängen, das eigentliche Thema der eingeschränkten Selbstbestimmung. Ja, doch.
Genau. Und ein weiteres Kernthema ist vielleicht rein formal gesehen halt kein feministisches, sondern ganz generell die Kunst, die sich ja auch wirklich vom Anfang des Films bis zum Ende des Films durchzieht, sowohl auf malerischer Ebene als eben auch in Form von Musik. Also Kunst ist hier auch ein Kernpunkt, nur eben halt nicht unbedingt ein inhaltlicher Kernpunkt, sondern da wirklich eher Mittel zum Zweck, aber definitiv ja auch hier wirklich eine große Rolle, die immer wieder reingesprengselt wird, wo es dann auch wirklich um zum Beispiel die richtige Farbgebung des Ohres geht oder solche Sachen. Also wirklich Malereithemen auch explizit nochmal aufgegriffen werden und auch ein bisschen tiefer behandelt werden. Was ich persönlich, ich mag das in dem Film, wenn so ein Thema ein bisschen seziert wird, wenn da ein bisschen tiefer eingestiegen liegen wird, wenn mir auch manchmal ein bisschen die Techniken präsentiert werden. Das ist jetzt hier nicht ganz so tief wie zum Beispiel in so einem Blowout zum Beispiel, wenn es da wirklich in die Prozesse reingeht und man den Maschinen bei der Arbeit zugucken kann und so weiter, ne, wo es bei den Bandaufnahmen, Tonaufnahmen und so passiert. Aber hier dennoch, man kriegt die Malereien präsentiert, man bekommt ein bisschen Hintergrundwissen an die Hand, auch ein bisschen Stil damit an die Hand und so ein bisschen die Herangehensweise der Künstlerin. Also das fand ich durchaus auch nochmal sehr spannend so zu verfolgen. Hätte wegen mir sogar fast noch ein Ticken tiefer sein können, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber also es ist halt nicht der totale Kern des Films, von daher kann ich das vollkommen verstehen. Aber ich sehe sowas einfach gerne. Ich mag das, wenn man da so ein bisschen in so einem Film auch noch mit an die Hand und reingezogen wird.
Hier vielleicht nur was nachgereicht von zu dem Thema Kunst und Künstlerin. Die Bilder, die wir hier in dem ganzen Film sehen, die sind für den Film extra angefertigt worden. Die wurden teilweise auch am Set gedreht. Und die Künstlerin Elaine Delmer, die hat teilweise bis zu 16 Stunden am Tag am Set verbracht, um diese Bilder zu malen. Und wir sehen immer, wenn gemalt wird im Film, ihre Hände.
Ja. Das ist natürlich immer richtig schön. Das ist ein guter Hintergrundpunkt. Das war mir gar nicht so klar. Das bringt ja dann noch ein bisschen mehr Tiefe rein, weil man dann wirklich die waschechte Malerei von einer waschechten, wirklich talentierten Künstlerin sieht. Sehr schön. Werde ich nächstes Mal nochmal expliziter darauf achten.
Ich habe auch darauf geachtet. Ich hatte es mir vorher angelesen, als ich jetzt den Rewatch heute gemacht habe. Und es ist total verrückt. Man weiß ja, wie sie es gemacht haben. Eine Szene mit ihr, Umschnitt, Reaktion, aber es sieht trotzdem so flüssig aus. Mhm. Das sieht so aus, als könnte das alles echt sein. Ich habe das nie in Frage gestellt, dass es nicht ihre Hände waren. Mhm. Und
echt, das ist witzig, weil ich habe das erst im Nachhinein gelesen und ich habe mich in der Szene genau das gefragt. Malt das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich die Schauspielerin, die malt?
Okay, die Frage ist ja berechtigt allgemein, wenn jemand Klavier oder irgendein Instrument spielt, dann macht er das halt selber, ne? Wenn man das halt sieht, das stimmt, da hast du recht. Aber ich habe die Frage nicht weiter verfolgt. Also es gab sozusagen keine Bildschere für mich, wo ich jetzt das angezweifelt habe per se. Wo ich sage so, nee, das traue ich der Figur nicht zu oder das glaube ich nicht, dass sie das gemacht hat. Das hatte ich nicht, so meine ich das. Es hat filmisch funktioniert.
Ja.
Genau. Ich würde sagen, wir haben es.
Wir können jetzt mal in Richtung Fazit schlittern, oder?
Schlittern wir mal.
Dann, Udo, mach doch mal den Anfang.
Ja, Halleluja, dann mache ich mal den Anfang. So, Fegefeuer der Eitel. Nein, nee. Entschuldigung. Ich wollte die Schere auch da schließen. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich muss sagen, da hat sich alles, was ich durch den Trailer an Erwartungen hatte, hat sich jetzt im Endeffekt für mich erfüllt. Denn der Trailer hat mir schon gesagt, dass mich das visuell packen wird. Und das war absolut der Fall. Und auch die inhaltlichen Themen fand ich wirklich sehr spannend. Ich bin eigentlich nicht der große Liebesdramengucker. Aber das wurde mir hier auf so eine angenehme Art und Weise präsentiert und ich bin ja auch ein großer Fan wirklich von langsamen Filmen, wenn die gut funktionieren, wenn die gut gemacht sind, wenn die einen guten Fluss haben. Und für mich ist das hier, im Gegensatz zum Fred, ist das hier total aufgegangen, denn das waren 2 Stunden, gerade jetzt die erste Sichtung, die mich wirklich gefesselt haben, wo ich wirklich Lust hatte, alles im Bild zu erforschen, alles im Bild irgendwie mitzubekommen, alles aufzufangen und wo mich auch gerade der ganze audiovisuelle Stil schon so gepackt hat, dass ich halt auch diesen zweiten Durchgang einfach gebraucht habe, um dann auch nochmal mehr auf die inhaltliche Ebene achten zu können, weil ich doch bei der ersten Rutsche total fokussiert war auf diese wahnsinnig schönen Farben, auf die Lichter, die Kerzen, auf Dinge, die in den Gesichtern passieren. Und auf kleine Dinge, die auch mit den Händen passieren oder auch wie die Kamera da auf manchen Punkten stehen bleibt, wo man es nicht immer erwarten würde. Uns ist das ein Film, der wirklich durch seine Details besticht, ein Film, der durch seine Optik und auch durch seine Klänge besticht, aber der vor allem natürlich auch getragen wird durch das ganz wundervolle Schauspiel der 2/3 Hauptakteurinnen, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab. Ganz fantastisch, man spürt die Chemie richtig zwischen den beiden und man spürt die Verbindung der 3 Frauen miteinander und wie sie sich die Hand reichen und dieses kleine Kapitel in ihrem Leben gemeinsam erleben Und ja, ich bin da sehr, sehr dankbar, Basti, dass du den Film hier mit reingebracht hast, weil ich habe den lange vor mir hergeschoben und ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte ihn immer auf irgendeiner Liste und dachte, hey, den musst du noch gucken. Das hat dich damals so begeistert, im Kino diesen Trailer zu sehen und das Plakat sieht so cool aus. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn dann jetzt direkt zweimal gesehen habe, denn der ist einfach wirklich toll. Das ist ein ganz toller, herzwärmender Film, der genug Tiefe hat in seinen Themen, dass es mental wirklich sehr beschäftigen kann, aber der halt auch eine wahnsinnige Tiefe hat, einfach durch die formalen Stärken. Und indem man auch einfach audiovisuell eintauchen kann und den man von vorne bis hinten in aller Ruhe genießen kann. Also danke dafür, wirklich Empfehlung.
Ja gut, Udo, du hast mir jetzt ja kaum noch was übrig gelassen, was man was keine Wiederholung wäre. Außer natürlich die Langsamkeit, wo ich mich nicht anschließen kann. Ansonsten, es ist ein sehr schöner Film. Es ist ein sehr guter Film. Ich finde auch nicht, dass der Film schneller sein sollte. Ich finde auch nicht, dass der Musik haben sollte. Falls das irgendwie so ankam. Der Film ist so genau richtig. Aber ich gehöre halt zu denjenigen, die nicht so krass langsame Filme gewohnt sind oder vielleicht auch nicht mögen, kann auch sein. Mir ist vieles, was am modernen Kino ist, zu schnell und ich wünsche mir sehr oft, lasst euch doch mal Zeit. Hier wurde innerhalb von einem Film quasi alle diese Wünsche erhört und ins Extreme, ich weiß, es geht auch noch langsamer, aber der Film ist genauso richtig, wie er ist und wer ein bisschen mehr tickt wie ich, der... Wie soll ich sagen, ich hätte mir gewünscht, den nicht allein geschaut zu haben. Ich glaube, ich hätte ihn mehr genießen können, wenn ich das Erlebnis geteilt hätte. Also dann hätte ich mehr in die Langsamkeit abtauchen können, als wenn ich mit mir selbst allein gelassen, ja, wo man auch damit sich kämpfen kann und sagen kann, oh, ist mir jetzt zu langsam, ich gucke später mal weiter. Was ich, wie gesagt, wenn ich es für den Podcast nicht geschaut hätte, wahrscheinlich gemacht hätte. Außer natürlich, man guckt ihn zu zweit und kann hinterher drüber reden und kann vielleicht ein bisschen besser eintauchen. Ja, aber trotzdem ganz große Schauempfehlung.
Cool, super, vielen Dank. Ihr habt so viel vorweggegeben. Ich kann hier sozusagen eigentlich nur noch über dieses Gefühl, was ich von diesem Film habe, einfach sprechen. Und das ist so ein sehr melancholisches, zutiefst zufriedenstellendes Gefühl, was mich der Film entlässt, wenn ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn innerhalb kürzester Zeit, also in dem Fall sind für mich 3 Jahre, schon eine sehr kurze Zeit, 4-mal gesehen und er wurde nicht langweiliger. Und es gibt einen guten Grund, warum auf Letterboxd keine Sternebewertung möglich sind, sondern nur eine Flammenbewertung möglich ist. Und für mich ist das wirklich so ein Film, zu dem ich sehr, sehr gerne zurückkehren werde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, da bin ich mir sehr sicher. Der hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen, und weil so viele Sachen drin sind, die mich persönlich selber ansprechen, egal ob das von der Bildgestaltung ist, vom Sounddesign, von dem tollen Schauspiel bis hin zu dem wirklich, also fantastische Regiearbeit, also das Blocking, das Staging, die Mise-en-Scène, das sitzt hier, das ist unglaublich, das ist wie ein Orchester, was hier dirigiert wird. Es macht wirklich Spaß, diesen Film einfach nur als Tatsache, dass es ein Film ist, anzuschauen, aber darüber hinaus schaue ich den auch einfach so an und lasse mich da halt einsaugen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich ihn auch so oft gesehen habe und dass ich eben halt auch die Details auch besprechen kann, weil der Film es wirklich schafft, mich da einzusaugen. Und das ist eine sehr hohe Auszeichnung von Film. Und ich kann wirklich nur sagen, ganz, ganz dicke Empfehlung für die da draußen, die ihr noch nicht gesehen habt. Schaut ihn euch unbedingt an. Der ist überall verfügbar. Man kann ihn auch beim großen A aktuell kaufen, digital für einen sehr schmalen Taler. Also greift da ruhig beherzt zu. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, ihr Lieben, für das schöne Gespräch. Und
ja, ebenso.
Ich hoffe doch sehr, dass wir das bald wiederholen können.
Auf jeden Fall.
Da
kommt nämlich die schlechte Nachricht. Also die gute Nachricht ist ja, wir haben bald ein Special, auf das du bestimmt gerade verweisen wolltest, das demnächst kommt. Aber die schlechte Nachricht ist, danach, nachdem der Fred letztens Stranger Than Fiction ausgesucht hat und du dieses Porträt der jungen Lady in Flammen, dass ich ja dann demnächst mit einem Film um die Ecke komme, das ist die schlechte Nachricht.
Warum? Okay, du teaserst schon an. Möchtest du schon ein bisschen was verraten?
Ich habe ihn schon mehrfach angekündigt und ich glaube, ich kann das nicht mehr ewig, sonst werde ich unglaubwürdig, wenn ich den nicht bald mal bringe. Oh, also ja, richtig. Ich glaube, ihr solltet euch schon mal DVDs von Sardos bestellen. Damit meine ich euch zwei und alle Hörer und Innen. Los geht's. Holt euch Sardos. Den besprechen wir bald. Aber erst kommt noch was anderes. Ich weiß gar nicht, Basti, wolltest du das anteasen?
Ja, genau. Wir werden uns jetzt ins Nachbarland begeben. Von Frankreich geht's direkt rüber nach Spanien. Und dort werden wir unser Halloween-Special ansiedeln. Es sind ganze vier Filme in einer Reihe. Was das sein könnte, das werdet ihr rausfinden, wenn ihr dranbleibt. Und an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Bis dahin sage ich jetzt aber erstmal euch einen schönen Abend und ihr da draußen bleibt bitte gesund. Bis denn und ahoi.
Und steckt euch nicht in Flammen. Adios.